Gut, dann geht es weiter mit Speicheranbindung und zwar den eben schon angesprochenen NVMEs und Herrn Dr. Hannes Reinecke. Viel Spaß.
Ja. Ja. So, Dankeschön und schön, dass ihr alle da geblieben seid. Freut mich sehr. Also, ich bin Hannes Reinecke, ich bin... Zack, jetzt. Ja, ich bin, arbeite bei der SUSE, bin da Teamlead für Storage und Networking und ja, mache halt Storage-Entwicklung allgemein seit schon längerer Zeit. Ich arbeite auch in der Linux-Upstream mit, um das Ganze ein bisschen schöner zu machen und dann die Sachen auch neu zu oder mit zu implementieren, dass Linux auch denn tatsächlich auf diesen ganzen Sachen läuft. Dass das noch all so schön tut, wie mein Vorredner es gerade vorgestellt hat. So. Und ich arbeite zusammen mit dem einen oder anderen Hersteller, denn letztendlich bringt ja nicht so viel, wenn man das Ganze nur auf der Linux-Seite hat. Man will da ja auch irgendwie da auch irgendwas haben, mit dem man denn sprechen kann auf der Gegenseite. So, NVMe over Fabrics. Das Ganze ist so jetzt momentan so das große Thema. Es erinnert mich so ein bisschen an die FCOE-Geschichte seinerzeit. Ich weiß nicht, ob das jemand noch mitbekommen hat oder noch weiß. Also, alles ganz toll, alles total subi. Also, worum es geht. NVMe haben wir eben schon gehört, dass der ursprüngliche Standard war tatsächlich nur auf PCI-Devices, auf PCI-Geräten definiert. Das war also de facto eine PCI-Interface-Spezifikation, so ein bisschen so wie AHCI. Also de facto, wenn man sich den ganzen Spec anschaut, dann ist das schon sehr AHCI-mäßig. Das ist, hat mich schon gewundert, also um Gottes Willen, was habt ihr da bloß gemacht? Das hat natürlich den Nachteil, dass das erstmal nur so auf lokalen PCI-Adaptern funktioniert und irgendwann hat man keine PCI-Slots mehr und dann kann man da auch nicht mehr Storage reintun, selbst wenn man es gerne möchte. Und jetzt, ne, gerade so, wenn man irgendwie im HPC-Umfeld arbeitet oder überhaupt, wenn denn das leer ist, dann, wenn man keine Steckplätze mehr hat, dann hat man keine Steckplätze mehr und Erweiterung ist dann nicht mehr. Das ist so ein bisschen doof. Und deswegen haben sie sich gedacht, naja gut, okay, vielleicht können wir die Sachen, die wir eh schon kennen, aus der SAN-Ecke auch hier rüberziehen und können schauen, ob wir nicht das ganze Protokoll so ein bisschen SAN-fähig machen. Na, okay. Das ist so, ja, kann man schon machen, ist dann halt ein bisschen schwierig, denn das ist ein PCI-Interface. So, also, ja, wie soll man das jetzt doch gleich machen? Deswegen haben sie gedacht, na gut, okay, um jetzt kompatibel zu sein oder kompatibel zu bleiben, behalten wir doch einfach die logische Struktur, schieben das einfach eine Schicht nach oben und hängen darunter was ein, was uns dann erlaubt, die ganzen Sachen über das Netzwerk oder über die Fabrics zu schicken. Damit sind wir relativ kompatibel zum externen Interface und man kann dann auch die NVMe-Befehle über unterschiedliche Fabrics zu schieben, über unterschiedliche Fabrics transportieren. Obwohl, naja, schon allein dadurch, dass die Jungs das Fabrics genannt haben, kann man schon so eine gewisse, ja, Präferenz erkennen. Denn wenn das jetzt irgendwie jetzt für über SCSI gegangen wäre oder über Fiber Channel, dann hätten sie es wahrscheinlich eher Transports genannt, weil das so das ist, was sie typischerweise in der SCSI bzw. Fiber Channel-Ecke machen. Und Fabrics wird eigentlich eher so in der InfiniBand- oder RDMA-Ecke verwendet. Und rein zufälligerweise hat damit überhaupt nichts zu tun, weil es die erste Fabric auch RDMA. Erstaunlich, erstaunlich. Na gut, also, wie schon gesagt, das Interface wird ungefähr beibehalten. Dann werden noch so weitere Strukturen da eingeführt, ein NVMe-Controller, NVMe-Host. Und so, dass man denn nachher, also, um das mal ein bisschen, euch mal ein bisschen mehr zu erklären, zu veranschaulichen, wie das da ganz aussieht. Das ist so ungefähr die NVMe-Struktur, wie das Ganze so aussieht. Hier ist dann der Host, das ist der PCI-Slot, wo das Ganze drin hängt, also die PCI-Config-Space und so weiter. Der Controller ist dann die Entity im originalen PCI-Design, was tatsächlich auf der Karte selbst ist. Das ist quasi die Gegenstelle, mit der man da spricht. Und der Controller hat dann direkt Anbindung zum Flash-Memory. Und diese Striche, die ich da gezeichnet habe, soll das Queue-Interface darstellen. Das sind also so die Send- und Receive-Queues. Sagt das jemand? Weiß jemand nicht, was das ist? So Send- und Receive-Queues? Keiner melden? Gut, sehr gut, sehr gut. Wegen einem muss ich jetzt. Na ja, gut. Also, die Idee von dem Send- und Receive-Queue ist eigentlich ganz einfach, dass man halt beide Richtungen entkoppelt. Also, bidirektional Transport, dass man das nicht über dasselbe Interface machen muss, sondern dass man das tatsächlich an der einen Seite die Kommandos hochschicken kann und auf der anderen Seite die Completions, also die fertigen Kommandos, wieder empfangen kann. Dadurch kann man das Ganze entkoppeln und kann es sehr viel schicker paralleler machen. Das ist jetzt gerade hier bei dieser Sache sehr, sehr wichtig, weil es tatsächlich hier darum geht, eine höhere Parallelität zu erreichen. So, Und bei NVMe over Fabrics, da hatten wir gesagt, na gut, dann behalten wir doch das Design so bei, schieben das einfach eine Richtung nach oben und hängen dann noch was drunter. No? Dann hat man hier das, was jetzt tatsächlich passiert ist, dass man das vorige PCI-Device hat man jetzt NVMe over Fabrics Host genannt, das als komplett virtuelle, logische Entity einfach gemacht und das PCI-Device unten drunter unterhältst du mit dem NVMe over Fabrics Host. Und das dazwischen, dieser blaue Pfeil, ist dann quasi das Transport-Interface, was dann davon abhängt, was das jetzt für ein PCI-Device ist. Ob das jetzt ein RDMA-Device ist, ob das jetzt ein Fibre-Channel-Device ist, was auch immer. Das ist dann unabhängig davon. So kann man quasi das gesamte, den ganzen definierten Protokoll vom NVMe weiterverwenden und kann es trotzdem auf das SAN schieben. Es ist jetzt so ein bisschen komisch, weil eigentlich das Interface hier, das eigentliche PCI-Interface hier gar nicht mehr definiert wird, sondern einfach außerhalb der Spec ist. Wird schon passen. Das ist, hat mir ja kein, ist ja bloß PCI, das weiß mir, wie das geht. Muss mal schauen, ob das tatsächlich so gut hinhaut. Und das andere ist natürlich jetzt auch, das NVMe over Fabrics Host ist jetzt tatsächlich ein komplett virtuelles Konstrukt. Und damit witzigerweise sind auch die Queues, diese Send and Completion Queues, werden auf einmal auch komplett virtuelle Entities. Die gibt, muss nicht mehr zwingend in Hardware geben. Was auch ein bisschen komisch wird, aber okay. So, dann, wie schon angesprochen, die erste Implementation davon war tatsächlich NVMe over RDMA. Das ist daher denn relativ praktisch oder hat sich relativ angeboten, weil die NVMe-Befehle sich direkt auf RDMA-Primitive übersetzen lassen. Also es gibt tatsächlich eine 1:1 Entsprechung zwischen dem NVMe-Besprechen und den RDMA-Primitiven. Was natürlich denn das Protokoll relativ einfach macht. Deswegen ne, kann man schon sehen, das ist ursprünglich, kommt ursprünglich aus der InfiniBand-Ecke, weil es da einfach sich direkt übertragen lässt. Das ist halt einfach effektiv genauso, ist RDMA aufgebaut und sie haben die ganzen Sachen bloß anders benannt und dann neue Befehle definiert, um Sachen rüberzuschieben. Dafür kann man, der Vorteil, dass man jetzt da RDMA genommen hat, ist, dass man da entweder echtes InfiniBand nehmen kann, welche natürlich RDMA spricht, oder halt auch Loki. Ne, RDMA over Converged Ethernet, wo der Name schon sagt, das spricht auch RDMA. Das heißt, man kann es tatsächlich dasselbe Protokoll über beide Transports laufen lassen. So, und da ist halt auch denn die, das halt der, und wie gesagt, es bildet sich halt relativ gut und relativ einfach auf RDMA ab, sodass man einen relativ dünnen Protokoll-Overhead hat. Also die Implementation selber ist relativ elegant und relativ klein. No. Witzigerweise no, war Mellanox da der Hauptakteur dahinter, weil er das Ganze dann primär gepusht hat. Warum? Und wie gesagt, man kann es jetzt auf RDMA laufen lassen. Man kann es witzigerweise auch auf Omnipath laufen lassen, weil Omnipath jetzt nach längerem Drängen auch ein RDMA-Layer hat. Setzt hier irgendjemand Omnipath ein? Geil! Einer. Also, Omnipath. Omnipath ist der Versuch von Intel, die Welt zu beherrschen. Die Idee von Omnipath war, dass Intel irgendwann festgestellt, um Gottes Willen, PCI 3 ist ja zu langsam. Da müssen wir was machen. Und da ist ja, da PCI, da, und Intel hat es dann so verstanden, ja, PCI prinzipiell ist zu langsam. Das heißt, was sie denn gesagt haben, na gut, wir können ja eigentlich auch das Interface direkt an die CPU ranführen und dann brauchen wir den ganzen Buskram nicht mehr. Denn ist das ja alles weg. Und dann kann man ja tatsächlich das Interface direkt an die CPU führen und dann ein Top-of-the-Rack-Switch haben, wo das dann alles zusammenläuft und kann das dann alles toll segregieren und auseinanderziehen und alles, das ist alles total skalierbar und alles total super. Wie sich herausgestellt hat, war das nicht ganz so einfach, mal eben schnell ein 100-Gig-Interface an die CPU ranzuführen. Die ursprüngliche Idee war, dass sie irgendwie so Photonics-Interface haben wollten darauf. Aber dann stellte sich relativ schnell heraus, dass es nicht so die pralle Idee, weil das Photonics-Interface in einem komplett anderen Prozess gefertigt wird als die CPU. Das passt nicht. Man kann es einfach schlichtweg nicht zusammen fertigen. Dann haben sie gesagt, na gut, dann machen wir so ein Multichip-Modul. Das heißt, wir haben irgendwie so eine Trägerfläche, wo beide drauf sind und klatscht das beides darauf und haben dann festgestellt, ja, aber wenn wir das machen, dann haben wir kriegen wir noch weniger Prozessoren daraus, weil wir denn ja den Yield, also quasi den Verlust von der CPU plus den Verlust von dem blöden Photonics-Interface auch noch da drauf haben. Und als sie es dann endlich geschafft hatten, haben sie festgestellt, ja, ist jetzt ein bisschen doof, weil ich habe ja mein Die, also die Fläche, wo ich tatsächlich die CPUs drauf mache, Und wenn ich da jetzt noch ein Interface mit drauf schiebe, dann habe ich ja weniger Platz für die CPU-Cores. Das heißt, du hast dann auf einmal den hochperformanten, total superen Chip, der weniger Cores hat als der andere, der nicht so hochperformant ist. Hat nicht so gut funktioniert. Und dann, ja, und nachdem das irgendwie nicht geklappt hat, hat das auch nicht so richtig, ja. Und dann haben sie es irgendwie separiert und haben gesagt, oh, machen wir eine PCI-Karte für Omnipath, weil wir gerade gesagt haben, dass PCI nicht funktioniert. Ja, das war also, und seitdem gibt es Omnipath, weil es total super ist. Also quasi die Idee von Intel, das zu machen. Ist jetzt nicht so der Briller gewesen, deswegen auch meine Frage, ob das jemand einsetzt, denn persönlich bin ich sehr gespannt, ob sie das noch weiterentwickelt. Ich bin da nicht so zuversichtlich.
Hätten die nicht einfach die CPU-Größe machen können? Neuen Sockel oder irgendwas?
Das ist ja, wenn du die CPU größer machst, dann hast du noch weniger Yield. Das Problem ist ja, dass du brauchst ja eine Fläche, wo du die CPU drauf tust. Und jeder Quadratzentimeter hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt. Beim Prozess, wenn du das Ding baust. Und warum erzähle ich das eigentlich? Ich bin hier von Ingenieuren umgeben. Mein Gott. Ich bin Software-Mensch, ich bin kein Ingenieur. Na gut. Also, hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass je größer du den Chip machst, desto größer ist deine Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Ding schlichtweg ausfällt. Der gefürchtete Yield. Das heißt, je größer der Chip ist, desto weniger Yield hast und desto ineffizienter läuft deine Factory. Ist auch nicht das, was du willst. Na gut. Tschock. Also, der Vorteil von NVMe over RDMR. Also, du hast ein standardisiertes, hochparalleles Protokoll für InfiniBand. Denn das ganz große Problem von InfiniBand ist, es gibt nicht so wirklich ein Protokoll, mit dem du jetzt tatsächlich Blockdaten, also eine Storage-Anbindung über InfiniBand machen kannst. Du hast tausende von Protokolle, um jetzt irgendwie Low-Latency-Zeugs für HPC zu machen. Aber so eine richtige Definition, so ein standardisiertes Protokoll, um dir jetzt Block-Storage drüber zu machen, gibt es eigentlich nicht. Es gab mal sowas, nannte sich SRP, für Serial RDMA Protocol, was in der Standard 1.0 obsolet wurde vor 7 Jahren ungefähr. Und jeder benutzt es. Also jeder, der irgendwie in InfiniBand Storage machen will. Das ist jetzt ein bisschen doof. Und deswegen haben sie gesagt, na okay, also jetzt haben sie da endlich mal eins. Wie gesagt, man braucht keinen zusätzlichen Firmware. Das ist einfach dünne Software-Layer auf dem externen InfiniBand. Geht hervorragend, total super. Und durch die Benutzung von RDMA hat man da auch eine relativ breite Protokollunterstützung. Der Nachteil ist, ja, man braucht natürlich auch ein InfiniBand, wenn man sowas machen will. Oder Omnipath. Und wenn man auf Roki geht, da war mein Vorredner so ein bisschen, wir sagen, ein bisschen optimistisch, zu sagen, ach, das stecken wir einfach da an und dann geht das schon. Ja, nicht ganz so, denn du brauchst das blöde Lossless Fabric. Und wenn irgendjemand sich das Ganze mal tatsächlich angeschaut hat, was man dafür machen muss für Lossless Fabric und wie der Switch das implementiert, dann weiß man also, und das geht echt jetzt? Seid ihr sicher? Denn de facto geht das Ganze über QoS-Klassen und dann wird eine Klasse definiert als lossless, wird definiert, wohlgemerkt, ne? Man sagt, ich sag dir, das ist jetzt lossless und wenig, dann hau ich dir auf die Finger. Aber die einzige Chance, wie man das erreichen kann, ist, indem man einfach alle anderen drosselt. Weil dann der Switch ja sehr wahrscheinlich das nicht wegschmeißt. Groß Daumen drücken hier. Wird schon gehen. Also ich bin da, ich werde mal aber dann mit ihm das nachher mal diskutieren und werden mal schauen. Ich lasse mich gerne überraschen. Und das andere ist natürlich eine ganz komplett andere Technologie. Weil wenn man jetzt Leute hat, die irgendwie SAN-Experten sind, die haben jetzt mit RDMA überhaupt nichts am Hut. Das heißt, deren Wissen kann man eigentlich gerade in die Tonne treten, muss sie neu schulen. So, und dann kam natürlich unsere Storage-Wende um die Ecke und gesagt, also Moment, wenn ihr ein Storage-Protokoll habt, da wollen wir auch mitspielen. Ja, macht halt, kommt halt, macht halt. Okay, so. Und dementsprechend war dann das nächste Implementation Fibre Channel over NVMe oder FC-NVMe. Das ist dann, ja, da werden dann die NVMe-Befehle, das ist hier tatsächlich auch so ein klassisches Protokoll. Man hat die NVMe-Befehle, die werden auf FTP-Frames übersetzt und ja, und dann geht das schon irgendwie. Das hier ist jetzt tatsächlich das aufgetreten, was ich gesagt habe. Die ganzen Q-Pairs, dieses fürchterlich komplizierte Q-Pair-Interface, wird ein komplett logisches Konstrukt. Das gibt es in Hardware gar nicht. Die Hardware ist komplett davon separiert. Und man hat so ein paar Nachteile da, weil so das Design nicht mehr so richtig hinhaut eigentlich. Es geht schon, aber ist es ein bisschen komisch. Weil man jetzt, der Vorteil bei InfiniBand ist, dass sie pro Q-Pair einen Command, einen Tagspace haben. Quasi unabhängige Anzahl von Kommandos, die pro Q-Pair laufen.
Bei
Fibertran hat man es nicht, da hat man eine Kommandoanzahl pro Adapter. Und das ist dann, macht es mit der Aufteilung der Kommandos ein bisschen trickreicher. Und man braucht ja ein Firmware-Update für die Karten, damit der überhaupt NVMe sprechen kann. So, der Vorteil hierbei ist, dass man natürlich, das Ganze ist normales Fibre-Channel, das kennt, also die Storage-Leute aus der Fibre-Channel-Welt kennen das natürlich, die wissen genau, wie es funktioniert, haben damit überhaupt keine Probleme. Das ist bloß für die, ist einfach ein weiteres Protokoll, was man darauf fährt, überhaupt kein Problem, alles geht. Damit kann man relativ einfach zur neuen Technologie migrieren und man kann die externe Infrastruktur weiter benutzen. Der Nachteil ist natürlich ja, das ist nicht ganz so schnell wie RDMA, denn wie schon erwähnt, Fibre-Channel läuft momentan auf 32 Gig und RDMA ist jetzt auf, oder InfiniBand ist jetzt auf 100 oder 200 sogar. Und man hat eine etwas kompliziertere Implementierung, weil halt sich das Protokoll nicht so wirklich schick übertragen lässt. Und man braucht natürlich ein Firmware-Update. So, das ist jetzt alles total super. Aber was bringt's? Und vor allen Dingen, warum machen wir das Ganze? Also ich habe mir hier mal so mal das mal so aufgelistet, mal so Spaß zu haben, um zu schauen, okay, wo stehen wir eigentlich? Was ist doch gleich der hier die Marktpositionierung? Wo soll das Ganze hingehen? Warum sollen Leute das kaufen? Da habe ich mal die Kapazität und die Bandbreite mal so aufgelistet. So grober Pi mal Daumen. Das Rote ist eine SATA-SSD. Ne? Die hat eine relativ geringe Bandbreite, das ist... Und die Kapazität liegt bei so, ja, so Terabytes ungefähr. Die SATA, die SSD ist so. Dann die HDDs liegen bei 10 Terabytes ungefähr. Sind natürlich langsamer als die SSD. Ceph ist oben das grüne Dreieck, ist natürlich noch langsamer. Nicht natürlich, aber ist langsamer. Es ist so, ne? Design, Protokoll, Implementierung, Zeugs, aber skaliert natürlich wie Sau. Ne? Also das geht bis in Hunderte oder sogar Petabyte-Bereiche. Dann haben wir die PCI-NVMEs, das ist das braune Dreieck da. Die sind natürlich ziemlich schnell, aber so haben nicht so die richtig, also so die richtige Kapazität kriegst du auch nicht mit rein, weil halt du hast diese blöde Hardware, das muss halt irgendwie reinpassen. Mit NVMe über Fabrics kannst du auf einmal skalieren. Du kriegst ganz einfach die Kapazität da rein. Und bist aber tatsächlich sogar schneller als die lokale PCI-NVMe. Was ich sehr interessant fand. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber da habe ich gedacht, oh cool, wir sind ja doch gar nicht so schnell. Also, ne, das ist natürlich schon mal sehr, sehr imponierend alles. Hat so ein paar Nachteile. So, der Nachteil ist, dass das primär für hochparallele und hochperformante Workloads ist. Heißt im Kehrschluss natürlich aus, wenn du nicht so eine hochparallele Applikation hast, denn bringt das die eigentlich nicht so unbedingt so viel. Ist zwar schon irgendwie schneller, aber so richtig, richtig, also, ja. Und das ist natürlich auch, ne, also, das hat alles irgendwie seinen Preis. Ich habe da mal einen Test gemacht. Ich hatte da so eine HP-Büchse, wo ich dann Fibre-Channel-HBAs reingesteckt habe. Und dann hatte ich eine Kooperation mit NetApp, die gesagt haben, ach, du willst das testen? Ja, schauen wir haben hier was, wo du den testen kannst. Und gut, und die haben mir eine A700 gegeben. Und dann habe ich ein bisschen gebettelt bei meinen Leuten, habe gesagt, Jungs, hört mal zu, NetApp hat mir jetzt so ein großes Array geschickt und da bräuchte ich schon jetzt einen Switch dafür. Und das wäre echt ein schwaches Bild, wenn die Firma sich das nicht leisten könnte. Dann würde NetApp doch ein bisschen komisch gucken. Und da habe ich dann auch so einen Brocade-Switch bekommen. So, damit ihr mal wisst, worum es geht, das ist die A700. Das ist ein Monsterding. Das ist, also ich habe das reingesteckt, das ist ja schon ganz schön groß. Habe ich es angeschaltet und festgestellt, also Lüftersteuerung? Hallo? Schon mal gehört? Nö, egal. Lüfter volle Power, passt schon. Ich will Performance machen hier. Na, also das ist so ein bisschen, ja, das wollt ihr euch nicht in das Wohnzimmer stellen, da bin ich mir ganz sicher. So, und dann habe ich mal gedacht, ja, dann schließen wir es mal an, lassen wir es mal laufen. Habe ich dann gemacht. So, die unteren Sachen ist SCSI. Das ist dasselbe Gerät, dieselbe Hardware, bloß einmal in SCSI und einmal in NVMe. Die blaue Linie ist die traditionelle SCSI-Implementation von Linux. Die grüne Linie ist das Multi-Queue-Zeugs, was sie im Blocklayer eingebaut haben. Die Linux-Leute haben irgendwann festgestellt, dass die traditionelle Implementation oder die IO-Implementation, die sie hatten, zwar total toll ist, aber nicht skaliert. weil es effektiv darauf ausgeht, okay, du hast ein I/O-Flow, welcher da reingeht und welcher dann wieder rausgeht, was jetzt für NVMe überhaupt nicht mehr stimmt. Das haben sie umgestellt auf das gefürchtete Multicue, sodass tatsächlich der Blocklayer jetzt in der Lage ist, mehrere parallele I/O-Streams zu verarbeiten. Das nennt sich Multicue, das haben sie auch auf den SCSI-Layer runtergeschoben, um da ein bisschen mehr Performance rauszukriegen. Und da hatten sie tatsächlich recht, wie man hier sieht, ja, ein bisschen mehr Performance. Es ist so, ja, wir sind schneller geworden, ne? Das sind mega IOPS da, die ich da aufgelistet habe. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie bei 800.000 IOPS, die wir da rauskriegen. Nee, gar nicht wahr. 70 IOPS sind das da, die wir da haben. Ne? Das ist so, wenn man denn NVMe macht, da stimmt fest, das ist aber gar nicht so schlecht. Da sind wir ja auf einmal das Vierfache der Geschwindigkeit. Ich habe dann auch noch mal die Bandbreite da mal übertragen. Ne? Das sind jetzt Gigabyte pro Sekunde. Das heißt, wir kommen da problemlos auf 1,6 Gigabyte pro Sekunde. Wenn man sich das so anschaut, stellt man fest, okay, also da oben geht es ja irgendwie nicht weiter. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Dann habe ich mal durchgerechnet, festgestellt, naja gut, das gute Ding hat 16 Gig Fibre-Channel-Anschlüsse, der A700. Und das ist rein zufällig genau 1,6 Gigabyte. Das ist genau die Übertragungsrate von 16 Gig Fibre-Channel. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber eigentlich habe ich ja zwei Anschlüsse. Warum kriege ich da bloß einen Anschluss raus? Und dann habe ich festgestellt, ja gut, da haben wir nochmal die Implementation angeschaut und habe festgestellt, ja, schon, weil die Leute auch hier, wenn wir dies ursprünglich implementiert haben, das PCI-Gerät hat halt genau einen Anschluss. Da reicht es vollkommen, wenn ich den einen Anschluss nehme. Und wenn ich das war, dann leider überfordert, dass ich auch mal zwei Anschlüsse hatte. Das heißt, er hat effektiv bloß einen Anschluss benutzt. Aber das heißt auch, dass wir tatsächlich so ab ungefähr 8 Prozessen in der Lage sind, die Bandbreite vollständig auszunutzen. Was schon mal gar nicht so schlecht ist. Also das habe ich schon gedacht, das ist mal cool. So, aber dann waren meine netten Leute sehr unglücklich, weil sie es auch festgestellt haben. Hey, sag mal, wir haben jetzt ein großes Ding dahingestellt und du benutzt genau einen von den Kanälen. Willst du nicht vielleicht dann auch mit benutzen? So wegen der Performance und so. Denn du siehst ja, da geht noch mehr rein. Ich denke, ja, okay, schauen wir mal. Und ab Prozessen hat die, ab 8 Prozessen tritt die Sättigung auf. Und das ist dann so ein bisschen, so. Und dann haben sie gedacht, na gut, okay, da können wir ja vielleicht doch irgendwas machen. Da habe ich dann mich an das alte SCSI zurückerinnert, die auch so einen gefürchteten Round-Robin-IO-Scheduler haben. Die nämlich, SCSI hatte genau das gleiche Probleme, um alle Pfade auszunutzen, musste ihm natürlich irgendwo erzählen, jetzt benutze bitte Pfad 1 und jetzt benutze bitte Pfad 2. Das muss halt irgendjemand entscheiden. Das weiß die IO nicht, das muss halt irgendwie machen. Das Ganze nennt sie irgendwie, gibt so das einfachste Verfahren, ist irgendwie Round-Robin, das heißt, nimmst erst den einen, dann den anderen, dann den nächsten und so weiter. Schaltest einfach die Pfade einfach durch. Das ist ein relativ billiges Verfahren, um das zu machen. Gab eine erstaunlich lange Diskussion. Warum willst du das denn tun? Die Infrastruktur ist doch so schnell, sowas brauchst du gar nicht. Doch, schau dir meine Daten an. Ich brauche es. Der Pfad ist ausgelastet. Mehr geht halt nicht. So, habe ich also gemacht, habe ich da implementiert. Und dann waren wir da. Und ich dachte, ja, oh, das ist natürlich jetzt schon mal sehr viel besser. Denn hier sehen wir 3 Gigabyte pro Sekunde. Jo, das ist das, was wir erwartet hätten. Das ist auch wieder mal die Bandbreite, die wir da erwarten. Aber mehr kriegen wir da leider auch nicht rüber, weil die gute A700 hat halt leider nur 2 aktive Pforte. Das heißt, mehr geht halt nicht. Okay, aber fand ich schon mal gut. Und die Netos waren auch sehr zufrieden damit. Haben gesagt, oh, ist doch alles total super und so. Ja, gut. Aber dann habe ich gesagt, ja, ist jetzt ja schon so ein bisschen doof. Also, denn wenn man sich so diese Kurve so anschaut, ja, wir skalieren total super, ne? Also bis 10, bis 12 Prozessen skalieren wir total super. Und dann haut uns leider das Fibre-Channel die Sache ins Essen und wir werden abgeschnitten. Aber irgendwie täte es mich ja schon interessieren. Wie geht das eigentlich jetzt weiter? Wie skalieren wir eigentlich tatsächlich? Denn ich meine, das sieht ja schon mal ziemlich cool aus, wie wir das skalieren. Also, wenn das so weitergeht, dann können wir am Ende, keine Ahnung, vielleicht so 132 Gig Fibre-Channel machen. Wäre doch mal total cool. Schauen wir mal. No? Also, was können wir denn eigentlich machen? Wir haben gesagt, na gut, ich habe hier diese komischen Emulator-Karten, die kann ich ja auch mal gegeneinander schalten. Und dann die Linux-Implementation machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch. Das geht ja eigentlich auch. Wo doch Linux schon eine tolle Target-Implementation haben, wo sie für die stolz drauf sind, das müsste doch eigentlich auch gehen. Und dann müsste man doch eigentlich messen können, wie das da so weitergeht. Das habe ich auch gemacht. Und sah sowas. Und ich habe gesagt, ja, okay, gut, ja, wir skalieren schon irgendwie, aber die Betonung ist eher irgendwie. So, das nochmal die Bandbreite, habe ich auch gedacht. Also ich weiß nicht. Und das Skalieren hat mir echt was anderes vorgestellt. Ne? Also sowas jetzt nicht. Ich meine, das war schon so ein bisschen so ein Hinweis, weil auch diese grüne Linie ist auch nicht so schön gerade, wie man sich das so erwartet, sondern es sind auch irgendwelche Ausreißer drin. Also das ist jetzt so ein bisschen, da stehst du erstmal da und hast einen Azubi, der dich fragt, oh, das ist aber komisch, woran liegt das denn? Und du, das ist, weil, keine Ahnung, frag mich morgen wieder. Habe ich auch gedacht. Also es sieht so aus, wir haben offensichtlich Skalierungseffekte. Aber warum jetzt? Es könnte ja wirklich alles sein. Wer weiß das schon so genau? Es ist jetzt echt ein bisschen so, okay. Aber ich habe gesagt, na gut, der Vorteil hierbei ist jetzt, ist es ja ein Linux-Target. Ich kann mir ja die andere Seite anschauen. Ich kann ja schauen, was die andere Seite macht. Das heißt, ich kann ja einfach mal gucken, gut, was sagt eigentlich tatsächlich, wenn ich jetzt die andere Seite mal durchmesse, das Target dort selbst, wie viel kriege ich da überhaupt raus? Quasi, wie viel von dem, was wir sehen, ist durch das Target bedingt und was ist durch den Transport bedingt? Das müsste man ja eigentlich rausmessen können, dachte ich mir so. Und dann machte ich das, habe ich gedacht, gut, okay, habe ich da so einen Rechner und wo das Target drauf war, das ist einfach, war einfach eine RAM-Disk in dem Fall. Und ich sagte, ja gut, dann lassen wir den FIO mal auf der RAM-Disk laufen, so direkt. Das müsste man dann ja eigentlich messen können. Und dann habe ich den FIO auf der RAM-Disk laufen lassen. Da habe ich gedacht, das erklärt's. Okay, bei dem Verhalten kann man nicht viel anderes messen. Der Vorteil ist, wir sind nicht ganz so fürchterlich schlimm. Also ja, da ist ein gewisser Protokoll-Overhead da, aber nicht so wirklich viel. Also wir sind schon mit dem Protokoll, ist schon ziemlich gut. Aber auch hier wieder mal, also das ist echt nicht so schön, was wir da so sehen. So, ja, da ist offensichtlich noch ein leichter Bedarf überhaupt auf dem Target, das mal so richtig zu, da mal nachzudenken, okay, was passiert hier eigentlich? Warum sehen wir dieses völlig schräge Bild da? Und dann so habe ich mir das angeguckt, woran liegt das jetzt? Aber da haben wir mal die Maschine angeguckt und habe festgestellt, gut, das war eine 4-Socket-Maschine, wo ich das drauf gemacht habe. Und ich hatte da zwei HBAs, die natürlich am PCI angebunden sind, die natürlich zwingenderweise auf dem einen oder anderen Core aufschlagen. Ja, und der Speicher ist natürlich irgendwo. Das heißt, man soll sich da mal das Numa-Verhalten mal anschauen, um was man dann machen kann. Aber trotzdem, was ich jetzt irgendwie schon mal sehr schön fand, ist bis 16 Gig, also für 16 Gig, sieht das alles total super aus. Also wir können jetzt einfach sagen, wir unterstützen nur 16 Gig und wir sind total super. Fand ich schon, es wäre schon mal eine Möglichkeit, aber es ist trotzdem ein bisschen unbefriedigend. Ja. Und die andere Seite ist tatsächlich, diese ganze Numa-Geschichte, was ist hier jetzt eigentlich? Was passiert hier jetzt eigentlich? Da habe ich mal so das, mal so mal für die Leute, ne? Numa, wer weiß nicht, was Numa ist? Cool, nur einer. Oh, supi. Also, Numa heißt Non-Uniform Memory Architecture. Und worum es da geht, ist, dass man nicht nur eine CPU, sondern mehrere CPUs hat. Und wenn man mehrere CPUs hat, dann hat man das Problem, wie schalte ich die jetzt zusammen? Denn die CPUs müssen sich natürlich miteinander unterhalten können, denn das Problem ist nicht so sehr, dass die CPUs miteinander unterhalten müssen, sondern jede CPU muss einen Speicher sehen. Das ist noch sehr viel interessanter. Denn es geht schlichtweg nicht, dass man das eine CPU bloß einen lokalen Speicher sieht, muss allen Speicher sehen. So, und um das hinzukriegen, haben die typischen Maschinen so eine Topologie da. Jede CPU hat lokalen Speicher, den sie direkt erreichen kann. Aber die CPUs können auch noch intern miteinander kommunizieren, damit sie über die andere CPU auf den anderen Speicher kommen. Weil bei den modernen CPUs ist tatsächlich der Memory Controller auf der CPU integriert, mehr oder weniger. Sodass du tatsächlich mit der CPU selber sprechen musst, wenn du mit anderem Speicher sprechen willst. Hättest du jetzt separate Memory Controllers, dann wäre es nicht so das Problem, könntest du einfach direkt auf den Memory Controller gehen, den hast du aber nicht mehr. Das heißt, die müssen tatsächlich über die CPUs zum anderen Speicher zu gehen. Das hat natürlich den Nachteil jetzt, wenn CPU 3 mit Memory 1 sprechen will, muss es erstmal über die CPU 1 gehen. Das heißt, man hat eine zusätzliche Latenz, um auf den Speicher zuzugreifen. Wenn du das denselben Prozess auf der CPU 1 laufen lässt, ist alles gut. Du hast lokalen Speicher, das Ding läuft effizient. Wenn du jetzt eigentlich eine RAM-Disk hast, dann ist jetzt ein bisschen das Problem, ja gut, wo hat jetzt die RAM-Disk doch gleich ihren Speicher allokiert? Wenn man nichts macht, dann wird sie den irgendwo allokieren, je nachdem, was jetzt der Memory Allocator sagt, und das liegt irgendwo verteilt. Das heißt, je nachdem, wo jetzt die Prozesse laufen, kann es sein, dass du eine größere Latenz, eine kleinere Latenz, wer weiß das schon so genau. Und um das Ganze noch richtig kompliziert zu machen, die PCI-Devices sind an den CPUs auch angebunden. Das ist dieses komische QPI-Interface, diese QPI-Links, die sie dann haben. Das heißt, jedes PCI-Device ist tatsächlich lokal an eine CPU oder vielmehr an eine Numanode angebunden. Und wenn ich jetzt I.O. machen will, wenn jetzt zum Beispiel dieses PCI-Device da unten I.O. machen will auf Memory 1, dann muss es erst über CPU 3 auf CPU 1 und dann kann es erst auf Memory 1 gehen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und dementsprechend auch das Memory 0 auch. Das heißt, de facto kann dieses PCI-Device da unten nur effizient auf Memory 3 zugreifen, auf alle anderen nicht. Und wenn man denn so ein Dings hat wie den FIO, weil ihr sagt, oh, ich mache jetzt einfach 80 Prozesse, das heißt, für jede, das waren irgendwie 10 Core plus Hyperthreading, das heißt, man hat pro Core irgendwie 20 Threads auf dem Ding laufen. Wenn das Ding 80 Threads hat, dann weiß man schon mal, okay, 3/4 davon werden ineffizient laufen. Wenn ich es richtig gemacht habe, laufen sie deterministisch ineffizient, weil dann die RAM-Disk auf einer definierten Speicherbereich ist. Wenn ich es falsch gemacht habe, dann laufen sie indeterministisch ineffizient, weil der Speicherbereich irgendwo liegt. Und die vier Threads dann mal effizient und mal nicht effizient arbeiten. Und das ist so ein bisschen, denke ich, eine der Erklärungen. Ich habe das mal versucht, die ein bisschen lokal zu behalten, lokal anzulegen, aber das scheint nicht so richtig geklappt zu haben, sonst müsste es eigentlich ein bisschen reduziert sein. Und das ist halt eines der Probleme, dass man das dann halt richtig aufsetzt. Das andere Problem ist, was jetzt auch mein Vorredner noch gar nicht so richtig erwähnt hatte, ist das PCI-4-Problem. PCI-3 hat auf 16 Lanes eine Übertragungsrate von 15 Gigabyte pro Sekunde. Das ist, denken Sie eigentlich, ja, das ist ja 15 Gigabyte, was regst du dich auf? Ja, gut. Aber mit 16 Gig Fiber Channel kriegt man 1,6 Gigabyte. Das ist eigentlich okay. Aber wenn man sich mal 100 Gig anschaut, jetzt 100 Gig InfiniBand, dann stellen wir uns, oh, wir sind auf einmal bei 10 Gigabyte. 10 Gigabyte auf einem 16 Gig Slot. Was auch noch gerade so geht. Aber jenseits davon wird das echt spannend. Das geht da gar nicht mehr rüber. Das heißt, diese 200 Gig Karten, die Mellanox baut, das sind tatsächlich 2 Slots, die sie benutzen. Nur damit sie es über den PCI-Bus bekommen. Und dasselbe gilt auch für, wie mein Freund von Emulex mir angekündigt hat, sie haben auch Quad-Port-Karten. Quad-Port 32 Gig Karten. Das ist schön, aber der geht garantiert auch nicht darüber. Und das heißt, wir haben hier nicht nur die Numa-Probleme, sondern auf einmal auch Probleme von der Hardware, dass schlichtweg die Hardware gar nicht mehr so schnell ist, gar nicht mehr nachkommt. Dass wir tatsächlich jetzt so effizient geworden sind, dass wir die Hardware selbst auslasten. Und das ist halt auch etwas, wo man sich auch nochmal draufschauen muss, überhaupt mal gucken, okay, gut, ja, schön, dass ich jetzt die ganzen Anbindungen habe, aber wie schnell laufen denn die Anbindungen überhaupt? Ist die Anbindung überhaupt in der Lage, diese ganzen Daten hin und her zu schieben? Und da ist dann nochmal so die richtige Challenge hier, wenn man jetzt so ein System hat, ne? So, also jetzt da, wo haben wir hier? Bis 16 ist das alles kein Problem, da sind wir alle noch relativ gut in Hardware-Parametern. Das macht die Hardware alles noch brav mit. Aber danach kommen wir in Bereiche, wo eigentlich tatsächlich auch ein Großteil auch von der Hardware oder teilweise auch von der Hardware bedingt ist. Da kann man nicht mehr einfach sagen, ich stecke die Karte rein, schließe sie an und dann geht es. Nie so einfach ist es da dann nicht mehr. Kriegt man schon irgendwie hin, aber dann nicht mehr so richtig. Weswegen ich dann auch die Slides, ja, mit 100 Gig haben wir da irgendwie schon eine Verbesserung gesehen. Ja, das glaube ich schon, aber das war keine Auslastung von 100 Gig. Denn wenn du von 40 Gig nur nach 2% gewinnst, wenn du auf 100 Gig übergehst, also ich weiß nicht, da brauche ich keine 100 Gig dafür. So. Und das andere Spannende ist noch NVMe over TCP. Der originale Autor, der die NVMe over RDMA gemacht hat, der hat sich überlegt, ja, man könnte das ja auch mal schauen, ob man das Ganze nicht auch über ein normales Netzwerk fahren kann. Also über TCP. Um jetzt das Ethernet-Desaster zu vermeiden, dass du das Ganze nicht so gescheit routen kannst und sonst wie. Beziehungsweise auf der Ethernet-Seite kannst du ja eigentlich auch Rokey machen, da hast du es ja eigentlich schon. Das heißt, er hat sich da dran gesetzt und hat einen Standard und eine Implementierung gemacht, dass man NVMe auch über TCP laufen lassen kann. Das war eigentlich, die Idee war, dass man das Ganze mehr für die Hyperscaler macht. Also wenn du jetzt eine riesige Rechenfarm hast, wo es denn einfach, ja, wo du einfach sehr schnelles Storage und sehr flexibles Storage brauchst, weil du nie so genau weißt, was eigentlich jetzt auf diesen einzelnen Rechen tatsächlich laufen soll. Da ist es natürlich gar nicht so schlecht, sowas zu machen. Problem ist eigentlich auch hier wieder mal, das ist einfach, NVMe ist ja eigentlich primär so für High-Performance und hochskalierbare Lasten gedacht. Und wenn man jetzt anfängt, das über TCP zu schieben, also High-Performance wird denn schon echt spannend. Ich weiß nicht, ob das so richtig geht. Und wie man ja von FCE und iSCSI schon weiß, so wie man sich auf einem Shared Fabric bewegt, ist das auf einem Performance nicht mehr so fürchterlich weit her. Dann muss man schon irgendwie schauen, was man da kriegt und ob das überhaupt performt als solches. Aber wie gesagt, der gute Sagi ist ja weiß im Allgemeinen, auf was er tut. Muss man schauen. Die Implementation ist jetzt tatsächlich da. Ich habe da noch nichts damit gemacht. Das wär jetzt eines meiner nächsten Projekte, mal zu schauen, wie gut das jetzt tatsächlich ist. Müssen wir halt mal schauen. So. Und damit wäre ich am Ende. Habt ihr noch Fragen?
Ja. Mit NVMe sprichst du ja PCI Express dann über deine Netzwerkschnittstelle, während die PCI Express nicht?
Nein. Das Interface haben sie virtualisiert. Das heißt, effektiv, was sie gemacht haben, ist die Beschreibung des PCI-Config-Space zu virtualisieren. Nicht das PCI, werden keine PCI-Signale übertragen. Das ist nur die logische Beschreibung selbst, also quasi das logische Interface.
Okay. Und, da habe ich was falsch verstanden. Macht das dann die CPU, die Übersetzung in die PCI-Pakete oder?
Das sind keine PCI-Pakete.
Ja, also dein NVMe muss da irgendwo über PCI-Express ansteuern.
Der NVMe ja. Aber der NVMe-Standard sagt nichts über PCI-Express, wie der PCI-Express zu sein hat. Der NVMe-Standard ist ja lediglich eine Interface-Beschreibung, quasi eine PCI-Config-Space-Beschreibung. Register XYZ macht dieses und jenes. Und wenn du irgendwelche Sachen haben willst, legst du die da und dahin. Das mehr macht es ja nicht. Und das ist auch genau das, was sie gemacht haben. Sie haben quasi denn sich eine abstrakte PCI-Config-Space-Beschreibung gemacht, sodass man die Befehle weiterverwenden könnte und haben sie noch zusätzliche Befehle definiert, um tatsächlich die Daten zu übertragen. Denn die waren ja in dem Sinne waren ja noch nicht so richtig definiert, weil es halt PCI ist. Da brauchst du ja nicht wirklich viel zu definieren, um Daten hin und her zu schieben. Setzt DMA auf und gut. Das haben sie tatsächlich nochmal spezifiziert. Aber es werden keine PCI-Signale übertragen.
Okay, danke.
Gleiches Thema. Darf ich mir das jetzt als doofer Heimmensch vorstellen, wie quasi ich mache eine monoalphabetische Substitution und ersetze quasi jedes PCI-Wort durch ein anderes Wort? So habe ich das jetzt verstanden. Das war zu einfach.
Ja, das ist okay, ein bisschen. Gut. Ja, ist ein bisschen. Also, was sie effektiv gemacht haben, ist tatsächlich, dass sie die Konfiguration geht über abstrakte Register. Das heißt, die haben tatsächlich den Register-Access implementiert. Da gibt es eine Übersetzung dafür, dass du, wenn du auf ein Register zugreifst, wie das denn übertragen werden soll, dieses Register. Oder was da passieren soll, viel eher. Die Daten selber haben sie nochmal definiert, wie sieht tatsächlich jetzt das Datenformat aus, um die Daten zu übertragen. Scatter-Gather-Listen und so weiter. Das haben sie tatsächlich nochmal definiert. Weil du das natürlich fürs PCI selber nicht brauchst.
Dankeschön.
Das nächste Mal dazu sagen, dass nur die letztes Jahr schon da waren.
Genau. Oh ja, genau. Oh ja, das werden wir mal machen, ja, genau. Oder einfach mal sagen, hey, bitte gib mir noch einfach einen größeren Raum. Das ist jetzt das dritte Mal, vierte Mal, dass irgendwie der Raum überläuft. Naja, gut.
Bei diesen schönen Zickzack-Graphen.
Ja.
Ich gehe jetzt davon aus, dass das jetzt nur eine Stichprobe war und nicht gemittelt ist. Und es, wenn man es mitteln würde, würde man ein ganz schönes Rauschen sehen. Also praktisch, weißt du, was ich meine? Habe ich recht?
Hoffentlich. Du siehst diese komischen Balken da, ne? Siehst du, was das, weißt du, warum das so komische Kreuz sind? Das sind eigentlich de facto die Error-Balken vom FIO da drin. Deswegen sind es nicht normale Kreuze, es sind tatsächlich kleine Balken da. Sollten sein. Die Balken sind leider nicht besonders groß. Deswegen hoffe ich stark, dass du recht hast.
Du sprichst jetzt ausschließlich vom Anschluss der NVMe als Block-Devices.
Ja.
Sie waren ja mal auch drüber gedacht, sie in den Audiospeicher komplett einzublenden. Was ist da eigentlich draus geworden?
Das Ganze nennt sich den HMB oder CMB, Host Memory Block oder Controller Memory Block. Das ist, ja, das gibt es auch, das ist eine sehr spannende Sache. Das Problem ist, dass das BIOS nicht wirklich damit rechnet, eine 20 GB PCI-Bar zu haben. Das hat ein gewisser Stephen Bates mal ausprobiert und ihm ist das BIOS explodiert. Das ist, ja, so ist die Idee. Es ist halt so ein bisschen so, wir bewegen uns da auf einmal in Bereiche, wo das noch keiner so richtig ausprobiert hat. Das wird tatsächlich gemacht. Also es gibt tatsächlich eine Firma, welche versucht, damit ein Produkt zu machen, dass sie halt versuchen, über die Karte, oder beziehungsweise, dass sie ein Stück des Kartenhauptspeichers einblenden und dann das direkt übertragen können. Versuchen sie zu machen, das ist, wie gesagt, CMBs, HMBs, dann heißt das Ganze in NVMe-Spec, in NVMe-Speak. Es geht schon, aber ist es dann so, der richtige Use Case ist dann noch nicht so ganz da, weil du halt tatsächlich, das Problem ist, wie blende ich sie doch tatsächlich ein? Wenn ich normalen Hauptspeicher einblenden könnte, wäre es okay, dann wäre es kein Problem. Aber dadurch, dass du über diesen komischen PCI-Interface da einblenden musst, ne, dann hast du auf einmal PCI-Bus, die unmenschlich groß werden und dann hast du wieder Synchronisationsprobleme mit dem PCI und das willst du irgendwie alles nicht so richtig. Also da sind sie noch nicht so richtig ganz so richtig sicher, was du jetzt eigentlich da, was jetzt der richtige Ansatz da wäre.
Hallo? Ja, okay, passt. Ich hätte noch eine Frage zur Verkabelung. Ja. Ich habe das am Anfang nur so ein Stück weit gesehen. Also die NetApp hat 4 Ports gehabt.
Oh, die NetApp hat ganz viele Ports, aber meine hat halt nicht mehr.
Also Ihre NetApp, die Sie bekommen haben, hatten 4 Ports. Der Server hatte wie viele?
Der hatte 8.
Der hatte 8 und Sie sind über einen Procade-Switch gegangen.
Ja.
Okay, das heißt aus dem Server 4-mal raus über den Switch und dann 4-mal in die NetApp sozusagen rein. Okay, gut, alles klar.
Genau.
Wollte ich nur wissen, weil ich denke jetzt die ganze Zeit noch über diese Bandbreitenergebnisse
nach. Nein, und die andere Sache ist auch noch, das Problem bei
der NetApp. Also ich suchte so ein Stück weit noch mit Flaschenhalsgeschichten.
Nee, da ist keiner. Also das ist offiziell bestätigt, da ist keiner. das wirkliche Problem ist, dass die gute NetApp ein Active-Passive-Array ist. Da ist nur bloß eine Seite aktiv bei dem Teil.
Deswegen
kann aber de facto bloß 2 Ports benutzen.
Na gut, dann haben wir doch die Begrenzung.
Richtig, genau. Deswegen erklärt sich auch diese Kurve ganz brav. Die ist ja auch total brav, die Kurve. Hm. Die kann ich auch super erklären. Okay. Da habe ich auch keine Probleme damit. Das ist halt die andere Kurve auf der Linux-Seite, wo es leicht eine Erklärung
ist. War das jetzt eine Lizenzfrage in der NetApp, dass die aktiv-passiv nicht, also dass die nicht auf aktiv-aktiv lizenziert wurde?
Nein, das ist Design. Das ist NetApp-Design. Das ist das Design von der NetApp. Die macht das nicht anders. Die kann es nicht anders.
Grundsätzlich?
Grundsätzlich.
Nur die A700 oder allgemein?
Du kannst... Nein. Nein. Du kannst unterschiedliche Volumes auf unterschiedlichen Controller machen. Natürlich. Dann ist der Volume auf der Volume 1 auf Node 1 aktiv und Volume 2 auf Node 2 aktiv. Ja. Aber du kannst nicht gleichzeitig auf dasselbe Volume über beide Controller zugreifen. Richtig, genau.
Ja. Also, okay, gut, alles
das
klar.
Das ist aber einfach, das ist internes Design, das kann man nicht ändern. Das ist
gut. Ja, normalerweise werden ja die NetApps trotzdem mit aktiv quasi gedacht genutzt in Virtualisierungsumgebungen.
Nein.
Und dann
schon. Nein.
Es sind Alua-Controller über alle Generationen hinweg. Eben. Die sind immer passiv aktiv, nur mit einem Fehlurlaub.
Danke. Muss ich das nicht sagen?
Danke, okay. Genau. Wieder was Nein, gelernt. Ist, danke für den Hinweis.
Hier noch eine kurze Clarification. Es gibt zwei NetApps. Es gibt einmal NetApp und dann gibt es die Nicht-NetApps, die ehemalige E-Series. Und die. Ja, lacht nicht, das ist so. Und die haben tatsächlich, sind tatsächlich intern gravierend Unterschied aufgebaut.
Das heißt also, der eine Controller, wenn der nur als passiv ist, ist praktisch immer auf Standby.
Ja.
Und wartet.
Für diese. Nein. Also, das ist pro Loon, also pro Speicherbereich oder pro Loon, den du da definierst. Mhm. Um die Load Balancing zu machen, tust du natürlich Loons auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass du dann eine Load Balancing hinkriegst. Natürlich schiebst du nicht eine Loons auf eine Seite, dass sich der Controller tatsächlich langweilt, das wäre dämlich. Sondern schiebst du natürlich auf die beide Seite. Also das ist.
Ne? Okay, gut, danke.
Bitte.
So, weitere Fragen noch? Da vorne.
Wie haben Sie auf Betriebssystemseiten erreicht, dass die beiden aktiven Pfade gleichmäßig benutzt wurden?
Ja, Round Robin, wie gesagt.
Ja, Sie hatten gesagt, Sie haben von Round Robin auf ein anderes.
Nein, ich habe genau Round Robin implementiert. Ah, okay. Vorher hat er einfach gar nichts, hat immer einen Pfad genommen. Okay.
Gut, wir haben noch eine Viertelstunde, 10 Minuten Zeit. Wenn noch Fragen sind, können die noch gestellt werden. Ansonsten. Gibt ansonsten genau. Sicher auch noch
Gelegenheit. Sonst bin ich da, könnt ihr mich auch so fragen.
Und dann auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören.